Ja, auch von mir ein ganz herzliches guten Morgen an die, die hier sind und an alle zu Hause. Heute scheint es um Zahlen zu gehen. Thomas hat schon was gesagt von Zahlen und Katja. Und gut, ich lese zuerst den Bibeltext zu dem Thema, welchen Wert besitzen wir? Aus 2. Korinther 5, 17 bis 19. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Als Mensch leben wir immer wieder so in Spannungsfeldern. Und ein Spannungsfeld ist, ich will geliebt werden und ich liebe. Natürlich will ich so geliebt werden, wie ich bin, wie man mich sieht, wie man mich erlebt, ohne Maske, eben wie ich gerade so bin. Doch dann taucht so die Frage im Hintergrund auf, liebe ich eigentlich den anderen auch, wie er so ist? Kann ich eigentlich einen anderen so lieben, wie er ist, auch wenn er mir nicht so sympathisch vielleicht ist? Oder vielleicht sieht er auch toll aus, er ist klug, intelligent, er ist zur rechten Zeit ruhig, zur rechten Zeit sprudelnd vor Energie und Ideen, hat auch so seine Macken, die ich tragen kann. Ist er angesehen? Ja, ist er es eigentlich wert, von mir geliebt zu werden? Was für einen Wert besitzen wir eigentlich? Sind wir eigentlich berechtigt zu sagen, ich will so geliebt werden, wie ich bin, im Hinterkopf ganz genau wissend, ich kann eigentlich niemanden genau so lieben mit allen Macken und mit allem, was der andere hat, schaffe ich gar nicht. Kann das überhaupt irgendjemand? In einem christlichen Buch stand Folgendes: Der Wert eines Menschen ist keine Eigenschaft, sondern die Erlebnisqualität einer Beziehung. Wert finden wir also nicht bei dem anderen unbedingt, sondern wir schaffen ihn, indem wir den anderen mit der Agape-Liebe, also mit der Liebe, die aus Gott kommt, lieben. Was sagt eigentlich Gott zu unserem Wert? Ist besser? Okay. In einigen Bibelstellen steht, alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Oder in einer anderen Bibelstelle steht, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Zu dem reichen Jüngling sagt Jesus, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Gott sagt knallhart, meinem Maßstab wird keiner gerecht, nicht jedenfalls wie ihr es meint. Er sagt ganz klar, ihr seid sündig und schlecht, ihr habt kein Ansehen bei mir und keiner tut was Gutes. Was für Aussagen in der Bibel. Wir schauen uns mal an, was wir ohne Gottes Liebe sind und was wir aber werden können. Und jetzt komme ich gleich zu Zahlen. Wir leben in dieser Welt unter der Herrschaft der Sünde und das merken wir immer wieder. Wenn uns irgendwie Zorn, wenn uns Neid, Eifersucht und die Gier packt und es uns schüttelt und wir immer wieder so sagen, ich konnte einfach gar nicht anders. Wir merken dann plötzlich, wir sind nicht immer Herr unser Selbst und unser Lage. Natürlicherseits, und jetzt spreche ich so ein bisschen symbolisch von Zahlen, sind wir eine Null im Minusbereich. Im Minusbereich wohlgemerkt ohne Gott. Wir haben nicht eben einen Wert, weil wir toll sind, weil wir intelligent sind, weil wir super sind, weil wir reich oder vielleicht sogar berühmt sind. Sonst würde es immer Leben auch geben, was nicht wertvoll ist und was wie zu Hitlers Zeiten eben einfach ausgerottet wurde. Aber obwohl ich vor Gott nichts hermachen kann, hat doch dieser Schöpfer ein Auge auf mich geworfen. Er will mir zeigen, dass er mich geschaffen hat, dass er mich gewollt hat, dass er mich liebt. Und ihr Lieben, das geht so ähnlich wie in der Geschichte einer Lumpenpuppe. Diese Lumpenpuppe heißt Frieda. Das Haus von Oma Ilse wird ausgemistet und ihr kennt so eine Aktion. Am besten, alles muss raus, alles ist verstaubt und dreckig, immer weg damit. Und dann entdeckt diese Oma eine alte Kiste auf dem Dachboden und darin befindet sich eine alte Puppe. Viele kennen sowas von früher, ne? Der Arm hängt runter, das eine Auge ist ab, nicht wahr? Diese Lumpenpuppe sieht auch aus, weil sie so oft geflickt wurde und genäht wurde, eben wie so eine Lumpenpuppe. Zudem ist sie schmuddelig, dreckig geknuddelt, nicht? Das kennen wir, die musste ja überall mit, auch im Buddelkasten. Und da sagt Ilse zu ihrer Enkelin Leni, dass diese Puppe in den Müll geschmissen wird. Doch da erscheint die Tochter und sieht ihre Lumpenpuppe Frieda. Sie nimmt diese Puppe ihrer eigenen Tochter aus der Hand, setzt sich ganz versonnen in eine Ecke und erzählt ihrer Tochter Leni aus den Erinnerungen, die sie mit Frieda verband. Ganz verträumt erzählt sie ihr, dass Frieda was ganz Besonderes ist. Sie war immer bei ihr. Sie hat immer zugehört, was ganz besonders ist. Sie war immer bei ihr, wenn sie Sorgen und Kümmernisse hatte. In der Schule, wenn sie gehänselt wurde. Und wenn sie schlimme Träume hatte. Wenn sie Ängste hatte bei Gewitterstürmen. Und wenn ihr irgendetwas den Schlaf raubte, Frieda war immer da. Sie war einfach bei allen Spielen dabei, musste häufig genäht werden, hatte überall Flicken. Und das Wichtigste und Wertvollste, was diese Tochter besaß, war diese Lumpenpuppe Frieda. Und sie sagt zu ihrer Tochter, weißt du was? Ich habe sie überall gesucht. Ich wusste nicht, dass Oma diesen kleinen Dreckspatz einfach in einer Kiste versteckt hatte. Aber nun habe ich sie ja wieder. Und alle Erinnerungen werden wieder wach. Wisst ihr, genauso eine Lumpenpuppe sind auch wir. Wir sehen nicht immer so sauber aus. Oft sind wir sehr lediert worden im Leben. Unser Herz ist voll von Erinnerungen, die sehr schmerzhaft waren. Wir sind verletzt worden und manchmal blutet es da drin noch. Aber dann kommt der Schöpfer, der uns liebt. Und in 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, seht, welch eine Liebe hat der Vater uns gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wisst ihr, wenn wir Gottes Sichtweise von uns annehmen, unseren Mangel einsehen und zu Gott gehen und seine Liebe annehmen, unser Leben ihm geben, dann passiert etwas ganz Gravierendes. Und jetzt sind wir wieder bei Zahlen. Wir als symbolische Null im Minusbereich, wir kommen plötzlich in diesen Plusbereich. Das heißt, ich lebe nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern ich lebe in dem positiven Bereich von Jesus Christus. Und meine Null bekommt plötzlich eine Zahl davor, nämlich eine dicke Eins. Und nicht nur das. Da steht, und diejenigen, die in Mathe so ein bisschen was noch drauf haben, steht 10 hoch 7. Das heißt also 10 mal 10 mal 10 und so weiter, bis wir die Zahl 100 Millionen erreicht haben. Letztens hat Vin diesen 50-Euro-Schein hingelegt und dann mal zerknittert und draufgetreten und so. Also wir sind ja weitaus mehr als so ein 50-Euro-Schein, 100 Millionen im Plusbereich. Warum hoch 7? Nun, wir fragen uns, was ist passiert? Im Eingangstext steht es, die erste 1, also 10 hoch 1, steht für: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott schaffte Neues und rechnet dir deine Sünden nicht an, weil er in Jesus Christus vergeben hat. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht die zweite 1 steht in 1. Johannes 3, Vers 1, was wir schon gelesen hatten. Wir sind Gottes Kinder und damit Erbe seiner Herrlichkeit. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht die dritte 1. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die vierte 1 steht in Epheser 2, 19 bis 20. Da steht, seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also Gottes Freunde. Wir hören ganz viel von Fremdlingen und Menschen, die unsere Gäste in unserem Land sind. Und ehrlich gesagt, ich möchte kein Gast und Fremdling in fremden Ländern sein. Und Gott hat das hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er sagt, seid ihr nicht mehr. Ihr seid Gottes Hausgenossen. In Johannes 6, Vers 40 steht dann die fünfte 1. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Also in Gottes Reich werden wir sein und wir werden ewig leben. Die sechste 1 steht in Johannes 7, 38. Da steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Gottes Geist wird uns also leiten und zu einem Strom seines Lebens und seines Geistes machen. Die siebte 1, also 10 hoch 7, steht in Johannes 15, Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch. Wie kann man noch einen größeren Wert haben, als dass man so geliebt wird wie Jesus Christus von seinem Vater. Ich kann mir unglaublich schwer vorstellen, dass Gott mich so sehr liebt wie seinen eigenen Sohn. Es ist unvorstellbar. Ich finde, man kommt mit seinen Gedanken da überhaupt nicht mit. Gott hebt mich auf eine Ebene. Ich bin plötzlich sein Kind. Ich habe einen himmlischen Vater. Ich bin zum Miterben geworden. Und ich denke, Erben ist eine feine Sache, oder? Also so manch einer denkt immer, wenn der Alte oder die Alte doch stirbt, dann krieg ich endlich mal was. Erben ist eine tolle Sache. Ja? Aller Reichtum, alle Herrlichkeit eines riesigen Königtums, daran habe ich Anteil und zwar
ja, nicht nur so kurze Zeit, sondern in alle Ewigkeit. Also ohne Ende, ohne Begrenzung, aller Reichtum, ohne Angst, dass der Reichtum vielleicht vergehen könnte oder gar gestohlen werden könnte. Ich bin doch auch dort nicht erpressbar. Und wisst ihr, die Aktien sinken dort überhaupt nicht. Das ist so. Und das alles ewig, unbegrenzt. Hier sehen wir, es ist alles begrenzt. Es ist alles endlich. Es ist alles unglaublich vergänglich. Es ist so schnelllebig. Und wenn ich eben noch daran denke, Mensch, bin ich aber glücklich, kann es in der nächsten Sekunde schon wieder anders sein. Manchmal hat man fast wieder Angst, wenn man glücklich ist, dass man im nächsten Augenblick wieder unglücklich ist. So schnelllebig ist die Zeit. Nichts ist verlässlich, alles ist endlich, und doch trotzdem steht mir als Kind Gottes die absolute Ewigkeit bevor. Dann heißt es, dass ich den Heiligen Geist habe und von meinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich habe letztens, ich weiß nicht, ob auf Pinterest oder Fotoli oder so, ein Bild gesehen, das war so faszinierend. Ein großer alter Baum, dessen Wurzeln wie eine Höhle bildeten, und dadurch schoss das Wasser. So müsst ihr euch das vorstellen. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Als Kind des Allerhöchsten habe ich den Geist Gottes bekommen, der mich trösten wird, der mich führen und leiten wird. Und Gott sagt mir, als sein Schaf werde ich seine Stimme hören, denn er ist mein guter Hirte. Und Christina versucht uns Leitern der Hauskreise immer ganz liebevoll mitzuteilen, was tut ein Hirte für seine Schäfchen alles? Und wir werden seine Stimme hören. Ich habe Zugang zur Kraftquelle bekommen, von der man nur träumen kann. Ich kann in der Kraft Gottes leben, meinen Alltag bewältigen. Ich kann mit dieser Kraft andere und mich lieben, weil ich es alleine eh nicht kann. Wir werden immer feststellen, wir kommen so schnell an unsere Grenzen. So schnell. Ich habe durch den Geist Gottes Zugang zum Wesen Gottes. Ich kann wachsen an Erkenntnis, wachsen in der Liebe, wachsen im Glauben. Und meine Gesinnung, mein Denken wird erneuert. Wind sprach letztes Mal davon, was unsere Gedanken mit uns machen. Und dass sie erneuert werden sollten durch den Geist Gottes. Nicht Ehre, Ruhm, Macht und Geld, Ansehen und begehrt werden bestimmen mich, auch nicht das, wie andere von mir denken, sondern was Gott von mir hält, das bestimmt meinen Wert. Da kann ich noch so ein super Influencer sein und 2 Millionen Follower haben. Den Wert bestimmen nicht diese Menschen, den Wert bestimmt allein unser Gott. Er, was er von mir denkt, wie viel Wert er mir beimisst, wie wichtig ich in seinen Augen bin, das ist das, was wichtig ist. Das ist eben eine Lumpenpuppe, die ist mehr, als sie scheint, denn der Schein trügt bekanntlich. Hier bei der Lumpenpuppe im positiven Sinn. Was hatte die für einen Wert für diese Frau? Durch den Heiligen Geist habe ich auch nicht nur Zugang zur Kraftquelle, sondern auch zu den Geistesgaben, so wie wir sie in 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 vorfinden. Das ist immer irre. Gott ist nicht knauserig. Gott kennt es nicht. Gott ist nicht knauserig und auch nicht geizig. Das finde ich immer ganz irre. Denn Gott hat gesagt, Mindestens eine Geistesgabe gibt er jedem Einzelnen. Das ist das Minimum. Ja? Also keine Knausrigkeit. Und dann gibt es Gaben der prophetischen Rede, der Erkenntnis. Einige haben die Gabe der Heilung, der Evangelisation, damit sie Menschen zum Glauben bringen. Alle Gaben, die in diesen Kapiteln beschrieben werden, dienen dazu, uns einander zu dienen, zu helfen, zu trösten, zu ermutigen, uns weiterzubringen. Wir alle sind durch unseren Glauben zu einem königlichen Priestertum übergetreten. Im Alten Testament waren Priester ausgesonderte, geheiligte Menschen, die in enger Verbindung zu Gott standen. Und die ersten Könige, die wir kannten im Alten Testament, so wie Saul und David, wussten noch sehr gut, dass bevor sie in den Krieg gingen oder eine Entscheidung treffen mussten, dass sie dorthin gingen, um Gott zu befragen. Man ging dabei entweder eben zu einem Priester oder Propheten, und als Samuel zum Beispiel tot war, hat sich David immer wieder, bevor er in den Krieg zog, schwere Entscheidungen treffen musste, an einen Priester gewandt, um Gott durch ihn zu befragen. Was soll ich machen? Sollen wir in den Krieg ziehen? Manchmal hat Gott ganz konkrete Anweisungen gegeben, sogar kriegerisch-taktische Anweisungen, wo man denkt, das macht eigentlich ja nur ein Kriegsherr. Aber Gott wusste, was am besten ist. Außerdem haben Priester, und ich spreche jetzt auch für uns, stellvertretend für das Volk Sünden vergeben, indem sie damals opferten. Aber auch uns ist gesagt, dass wir lösen und binden sollen im Namen Jesu, Matthäus 18, Vers 18. Wir sollen Vergebung aussprechen, jemand ihm zusagen. Ja, dir ist im Namen Jesu vergeben, wenn er seine Schuld bekannt hat. Und so werden wir zu einem königlichen Priestertum. Zu diesem Punkt, königliche Hausgenossen, da habe ich mich gefragt, was ist denn das jetzt eigentlich? Es hört sich erstmal so ein bisschen altbacken oder fremd an. Vielleicht könnte man aber auch sagen, wir leben mit Gott in einer WG. Das kennen wir ja eigentlich recht gut, nicht? Wir kennen so Studenten-WGs oder WGs, wenn jemand sich eine ganze Wohnung nicht leisten kann und so. Und die haben eben alles gemeinsam, aber jeder auch so durchaus seinen Bereich. So, also wir leben mit Gott in so einer Art WG, man teilt sich einfach alles und hat aber auch vieles gemeinsam. Ich weiß nicht, ob das so recht ist. Ich lese euch mal vor, wie Gottes Haus so aussieht. Eine Stelle steht in Offenbarung 4, 1 bis 6. Und ich finde die Offenbarung, wenn sie das Haus Gottes beschreibt, einfach unglaublich. Ich habe ein gutes Vorstellungsvermögen, da ich auch zeichne und Bücher schreibe. Und dann denke ich, was ist so super. Es übertrifft alles, was du je malen oder beschreiben kannst. Da steht: Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sarda. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und der Mitte am Thron und um den Thron vier Wesen voller Augen vorn und hinten. Man fühlt sich so ein bisschen in so einen Science-Fiction-Film versetzt, ja? Aber Johannes konnte das kaum anders beschreiben. Das ist Gottes Haus und wir sind seine Hausgenossen. Ich weiß nicht, aber ich tippe mal, dass bestimmt jeder von euch schon mal in irgendeinem Schloss, in einer Kathedrale oder so was Ähnliches war. Zum Beispiel eben in Schloss Neuschwanstein oder Sanssouci, was ein bisschen näher ist. Und wenn man so reingeht in die Schlösser und sich das alles anguckt, dann steht man einfach erstmal da, dreht sich so um. Wow, wow, boah. So, also mir geht es immer so, dass ich denke, was für eine Pracht an Farben, an Gold, an Spiegeln, an Verzierungen, wo ich mir denke, man kann sich eigentlich gar nicht satt sehen. Aber das ist alles von Menschen gemacht und es sind alles nur menschliche Schlösser. Ja? Und in den Offenbarungsstellen stehen dann auch noch so Sachen wie: Oh, ihr werdet die Engel richten, wir werden Kronen tragen, wir werden auf einem Thron sitzen und wir werden immer und ewig in Gottes Licht, in seiner Wärme, in seiner Herrlichkeit sein, eben seine Hausbewohner, seine WG-Bewohner. Ja? Wir werden ewige Gemeinschaft, eine tolle Beziehung mit Gott, seinem Sohn, allen Heiligen haben. Wir werden alle sehen, die schon gestorben sind im Namen Jesu. Alle. Freut ihr euch auf manche, die wir wiedersehen werden? Ich ja. Ich weiß, meine Schwester ist vor kurzem gestorben an Krebs. Ich werde sie wiedersehen. Ich werde sie wiedersehen. Sie hatte ein erbärmliches Leben hier auf dieser Erde. Aber da oben ist sie in Gottes Herrlichkeit. Ich werde sie sehen, umarmen und denken: Toll, du hast nicht mehr diese riesen Narbe am Kopf. Es ist alles vorbei. Du bist in Gottes Herrlichkeit. Wir werden ein riesiges Fest machen. Ich liebe Feste, manch einer nicht so sehr, aber ich liebe Feste ganz, ganz stark, weil ich aus einer großen Familie komme. Und dort werden wir ein Riesenfest mit allen machen. Nach all dem Leid hier auf der Erde, was wir hier erleben, nach den vielen Verletzungen, nach dem Verzicht, nach dem Unrecht, nach den schlaflosen Nächten und was wir sonst alles so jeder individuell durchmachen müssen, Gott wird, wer hat jemand immer zu mir gesagt, der steht da mit so einem Riesenhandtuch und dann wird er alle Tränen abwischen. Du komm mal her und du komm mal her und du komm mal her und wird alle Tränen abwischen. Das ist Gottes Aufgabe. Da steht, Gott wird abwischen alle Tränen. Denkt man immer gar nicht. Meine Güte, Gott hat was anderes zu tun, als unsere Tränen abzuwischen. Nein, er wird sie abwischen und dann steht dann, es wird kein Schmerz und keine Trauer mehr sein. Und in den letzten Versen der Offenbarung heißt es, dass wir sein Angesicht schauen werden. Gott wird unser Licht sein und wir werden als Könige in Ewigkeit herrschen. Was für ein Tausch vom Minus zum Plus, von der Null zur Million, von der Finsternis zum Licht. Wer will denn da noch Nein sagen? Ich wünschte, alle würden diesen Tausch wagen. Und ich wünschte, für die, die es gewagt haben, dass sie das anderen weitersagen und sich selber lernen, aus Gottes Perspektive zu sehen. Weil das ist das Wichtigste und das Größte, dass wir sehen, wie sieht Gott mich und nicht, wie sehen mich die Menschen. Amen.